Deutschlandfunk Interview.
Wien, Den Haag, Kopenhagen und Stockholm haben Einspruch eingelegt gegen den Vorstoß aus Berlin und Paris, die europäische Wirtschaft nach der Corona-Krise mit einem 500 Milliarden Euro schweren gemeinsamen Fonds wieder aufzubauen. Nach dem Plan von Bundeskanzlerin Merkel und des französischen Präsidenten Macron sollen vor allem die Länder in Europa am meisten von dem Geld profitieren, die von der Pandemie am schwersten getroffen worden sind, und zwar durch Zuschüsse. Dafür soll die EU-Kommission an den Kapitalmärkten das Geld leihen. Einstehen dafür würden alle Mitgliedsländer gemeinsam, aber den Regierungen von Österreich, den Niederlanden, Dänemark und Schweden geht das zu weit. Sie können sich diesen Geldsegen für EU-Mitgliedsländer allenfalls als Kredite vorstellen, die also auch von den Ländern wieder zurückgezahlt werden müssten, die davon profitieren. Morgen soll die EU-Kommission ihren Vorschlag zu einem großen europäischen Konjunkturprogramm vorlegen. Im Idealfall werden hier die unterschiedlichen Positionen zusammengebracht und dann wird sich zeigen, ob die Regierungen und die nationalen Parlamente zustimmen. Und mitgehört hat Klaus-Peter Wilsch von der CDU. Er ist Mitglied im Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie. In der Euro-Krise war er prominenter Kritiker der Rettungspolitik der Bundesregierung. Und er hat jetzt bereits auch seine Ablehnung gegenüber dem Plan von Angela Merkel und Emmanuel Macron für einen Corona-Fonds angekündigt. Guten Morgen, Herr Wilsch.
Guten Morgen, Frau Kess. Guten Morgen den Zuhörern.
Haben Sie sich also gefreut über den Einspruch der sogenannten sparsamen Vier?
Ja, in der Tat. Und es betrübt mich ein wenig, dass wir nicht mehr in diesen Kreis gerechnet werden in der europäischen Öffentlichkeit. Es gab Zeiten, da waren wir stolz darauf, die am solidesten wirtschaftenden und sparsamsten zu sein in Europa. Weil es ja immer um Steuerzahlergeld geht. Es geht ja nicht darum, Menschen zu quälen, sondern es geht darum, darauf zu achten, wo das Geld herkommt und da auch die eigenen Steuerzahler nicht aus dem Blick zu verlieren.
Das heißt aber auch, Herr Wilsch, den Vorschlag der sogenannten sparsamen Vier, den finden Sie durchaus akzeptabel? Es geht ja um diesen Unterschied, kriegen die geschwächten Länder Zuschüsse oder Kredite?
Der ist vor allen Dingen deshalb gut, weil er die eigene Verschuldungsmöglichkeit der EU nicht einführt, was ja einer der größten Makel am Vorschlag von Merkel und Macron ist. Das war für uns immer ein wichtiger Lehrsatz für die Frage der Integration in Europa, dass wir Europa, das keine eigenen Steuerquellen hat, und das halten wir für richtig so, weil es kein vollwertiges Parlament gibt, wie auf nationaler Ebene, dass wir dort keine eigene Verschuldungsmöglichkeit machen. Ich kann Ihnen jetzt schon voraussagen, es wird alle möglichen wichtigen Zwecke geben, ob einen heißen Sommer, ob einen kalten Winter, ob irgendeine Überschwemmung, die dieses Rad weiterdrehen, und es wird dazu führen, dass Europa in Schulden versinkt.
Da vermuten Sie also, Herr Wilsch, doch den Anfang von gemeinsamen Schulden, manchmal auch bezeichnet als Corona-Bonds, die Sie ablehnen, wie viele andere auch. Aber diese Zuschüsse aus dem Fonds, die wären ja projektgebunden und sie wären zeitlich befristet, und Deutschland trägt wie jedes andere Land auch nur begrenzte Haftung. Das ist etwas ganz was anderes.
Das ist richtig, dass es quotal gehaftet wird nach Wirtschaftskraft der jeweiligen Volkswirtschaft. Allerdings ändert das nichts daran, dass es erstmalig eine Verschuldungsmöglichkeit für die EU wäre. Und dass das abzulehnen ist, ist für mich selbstredend. Wir haben in Europa doch keinen Mangel an Schulden und an Liquidität. Wir haben einen Mangel an soliden Wirtschaften. Und wenn man in eine Krise schon hineingeht wie Italien mit einem Schuldenstand von 133% am Volkseinkommen, am jährlichen, also mehr als doppelt so viel, deutlich mehr als doppelt so viel, wie erlaubt ist nach den Maastricht-Kriterien, und keinerlei ernsthaften Bemühungen, das anzupassen, in den letzten 10 Jahren feststellbar waren.
Diese Sparbemühungen gab es ja, Herr Wilsch, aber ich frage da noch mal
da müssen Sie schon mal ein bisschen genauer gucken, was gab es denn für Sparbemühungen. Das ist ja immer wieder von diesen schnell sich abwechselnden Regierungen dann kassiert worden. Da gab es dann eben Steueramnestien, das ist dann doch nicht nachverfolgt worden. Dann ist die Rentenreform wieder abgeräumt worden. Es geht nach wie vor ein Renteneintrittsalter von 65 für Männer und 60 für Frauen in Italien. Sie können das in vielen Bereichen durchdeklinieren, und Fakt ist eben auch, dass die italienischen Bürger, was das Medianvermögen anbelangt, fast dreimal so viel haben wie die Deutschen. Ja.
Herr Wilsch, lassen Sie uns nochmal bei den Kriterien dieses Fonds bleiben und ich frage dann nochmal nach mit den Stimmen von Unionsfraktionsmitgliedern. Es gibt einen Brief, den kennen Sie, von CDU-CSU-Fraktionsvize Andreas Jung und dem haushaltspolitischen Sprecher der Union Eckhard Rehberg an die Unionsabgeordneten, also von zwei Leuten, die wahrlich nicht im Verdacht stehen, da übermäßig schnell und locker Geld zu verteilen. Und das heißt in diesem Schreiben, in dieser absoluten Notsituation halte man eine Schuldenaufnahme durch die EU ausnahmsweise für vertretbar, um mit einem befristeten Fonds besonders betroffenen Regionen und Sektoren bei ihrer wirtschaftlichen Erholung mit zweckgebundenen Zuschüssen, um die da zu unterstützen. Und es gehe eben nicht darum, der Europäischen Union eine dauerhafte Verschuldung zu ermöglichen. Da müssten doch, Herr Wilsch, auch für Sie alle Kriterien erfüllt sein, um diese Zweifel auszuräumen.
Ja, das sage ich nur, die Worte höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Letzte Woche war es genau 10 Jahre her, dass der EFSF begründet wurde. Damals in der Finanzkrise diese vorläufige und provisorische und vorübergehende Verschuldungsmöglichkeit bei der EZB. Davor hatten wir alternativlos und einmalig und streng konditioniert und sich nicht wiederholend Griechenlandhilfen beschlossen. Das war das Wording damals und das Gleiche kommt jetzt wieder. Wer das noch glaubt, es wird dann wieder, wenn die Krise ist, gerufen werden, gib mir Geld, sonst nenne ich dich Nazi und dann wird wieder bezahlt werden.
Jetzt sagt aber auch Ihr Fraktionschef, der Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, zu den Kritikern, wie Sie einer sind, man könne zwar auf Formalismus beharren, aber wenn alles zusammenbreche, dann stehe man am Ende sehr allein da.
Formalismus, das hat nichts Formalistisches, was ich hier vortrage. Das sind die Grundprinzipien, auf denen die Europäische Union und auch die gemeinsame Währung aufgebaut sind. Und wir sind als deutsche Haushaltsgeber, als deutsches Parlament natürlich besonders berufen, das Geld, was wir bei den Bürgern mit Zwangsmaßnahmen einziehen, die Steuern sorgfältig zu verwenden. Und da sich hinzustellen und zu sagen, das kann für diese und jene Zwecke eingesetzt werden und wir haben nicht mal nachher die Kontrolle als deutsches Parlament, das kann nicht richtig sein. Schauen Sie sich die europäischen Rechnungshofberichte oder die Berichte von Olaf an, dann sehen Sie, wie toll das ist mit der strikten Zweckbindung innerhalb der Europäischen Union.
Aber Herr Wilsch, das Argument der Gegenseite ist ja diese Frage, kann denn der Widerstand wirklich im deutschen Interesse sein? Denn kaum ein Land ist so abhängig von Exporten wie Deutschland und ein Großteil dieser Exporte geht eben in den EU-Binnenmarkt. Und daher diese Worte von Ralf Brinkhaus, was bringt uns das, wenn alles zusammenbricht?
Wissen Sie, die Diskussion haben wir ja nun auch schon öfter geführt. Natürlich will ich auch nicht, dass alles zusammenbricht, aber ich bin nicht bereit, ohne klare Vorgaben, was die Angebotsseite und die Wettbewerbsfähigkeit der Märkte anbelangt, Staaten hier einfach Geld zu überweisen für ein höheres Maß an Sozialleistungen, was sie sich für ihre Bevölkerung erwünschen. Die Spanier wollen ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses einführen. Das sind alles Dinge, die nicht zusammenpassen. Man kann das natürlich national machen, wie man es für richtig hält, aber dann kann man nicht sagen, wir machen das jetzt mal hier so als soziale Wohntat und die Rechnung schicken wir euch.
Ja,
es ist richtig, dass wir stark im innereuropäischen Handel sind, aber das Prinzip zu sagen, ich gehe jetzt mal irgendwo in eine Stadt, bevor der Markt eröffnet, als Bauer und ich verteile jetzt Geld, damit die nachher meine Kartoffeln kaufen, das ist kein besonders tragfähig.
Herr Wilsch, diese Kredite, die Ihnen vorschweben für Italien und Spanien, die bringen diesen Ländern überhaupt nichts, sondern die bringen die einfach nur in einen weiteren Teufelskreis, denn Kredite haben die schon genug.
Also mit der gleichen Argumentation könnte man natürlich die ganzen Liquiditätsverstärkungsmaßnahmen, die wir gerade für unsere eigene Wirtschaft machen, einfach sein lassen. Denn denen fehlt gerade Liquidität und deshalb tun wir das, weil wir die Struktur erhalten wollen. Die Kredite, da haben Sie recht, haben die eher schon zu viel. Aber wenn sie eben jetzt in der aktuellen Not sind, wie groß sie ist, kann man sich auch fragen, wenn Italien zu dem Angebot 35 Milliarden aus dem ESM für eine schnelle Reaktion auf die unzulängliche Möglichkeiten im Gesundheitssystem zu bekommen, schnöde ablehnt, weil sie lieber das Geld geschenkt haben wollen, dann muss man sich schon fragen, ob man da nicht fremde Melodien pfeift.
Und Herr Wilsch, differenzieren Sie denn bei Ihrer Ablehnung von diesen Milliarden für die EU zu den Milliarden für die nationale wirtschaftliche Rettung, die Sie auch gerade kurz schon angesprochen haben, die Bundesregierung und die Lufthansa? Das ist jetzt das Neueste, wo Geld hinfließt. Die haben sich auf ein 9 Milliarden schweres Rettungspaket für den Konzern geeinigt. Auch Geld der Steuerzahler. Was halten Sie davon?
Ja, wir haben als Welthandelsnation, brauchen wir natürlich Verbindungen in die ganze Welt und brauchen einen nationalen Carrier. Das habe ich von Anfang an hier so gesagt. Und genau wie wir versuchen, Einzelhändler, Gastronomen und was weiß ich was alles zu halten, wegen eines externen Schocks, der ja Branchen unverschuldet getroffen hat. Lufthansa war kein gesundes Unternehmen vorher. Und dort eben die Liquidität völlig zusammenbrechen lassen, dass wir dort unterstützen und helfen. Ich glaube, so wie ich das gelesen habe in der Einigung von gestern, ist eine einigermaßen ordentliche und ausgewogenes Paket zustande gekommen. Wichtig ist, dass wir nicht in einen Wahnverfall jetzt als Politik zu meinen, wir wären die besseren Unternehmenslenker und da mit Mikrosteuerung vorgehen. Ich glaube, das ist genau wie in anderen Bereichen der Volkswirtschaft auch ein wesentlicher Punkt, ein systemkritischer Pfad, dass wir Luftverkehr haben bei uns. Und deshalb muss Lufthansa weiter fliegen können. Und wir müssen darauf achten, dass Steuerzahlergeld dort sorgfältig eingesetzt wird und nicht für überzogene Boni oder Dividenden ausgeschüttet wird.
Sagt Klaus-Peter Wilsch von der CDU. Er ist Mitglied im Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie. Herr Wilsch, danke für das Gespräch.
Danke, Frau Kess. Tschüss.
Tschüss.